Für mich ist der größte Faktor der Nachhaltigkeit nicht Bio, obwohl wir ein Biobetrieb sind, sondern an erster Stelle für mich ist einfach Saisonalität. Das heißt, wir brauchen einen saisonalen Markt.
Sag's einfach.
Der Bock hat vor andere Sitz.
Hallo, ich heiße Nicola Podöl und ich bin Redakteur bei Andererseits.
Und ich bin Katharina von Andererseits.
Heute beschäftigen wir uns mit der nachhaltigen Landwirtschaft. Wir sind im Gespräch mit dem Landwirt Erich Strikowitsch darüber, wie man eine nachhaltige Landwirtschaft betreibt. Könntest du dich bitte zu Beginn bitte einmal vorstellen?
Mein Name ist Erich Strikowitsch. Ich komme aus Frankenkirchen. Es liegt im Seewinkel im Osten Österreichs, ganz nahe an der ungarischen Grenze. Wir sind ein Biobetrieb, der heuer 20 Jahre alt ist. Bekannt geworden sind wir dadurch, dass wir eine wahnsinnig große Sortenvielfalt haben. Bei uns im Betrieb lagern über 7000 verschiedene Sorten alter Kulturpflanzen, die wir Jahr für Jahr ausbringen, die wir beernten, die wir mit Kunden auch verkosten und die Früchte dann auch einlegen. Und Thema Nachhaltigkeit ist immer schon da gewesen und ist uns wahnsinnig wichtig. Ja, und heute bin ich Gast bei euch. Danke für die Einladung.
Was sind dort deine Aufgaben in der Landwirtschaft?
Ja, ich bin Chef eines Unternehmens, wo wir mit 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das ganze Jahr hindurch arbeiten. Zur Zeit der Ernte haben wir noch Erntehelfer, die uns dann bei der Ernte unterstützen, sodass wir derzeit, weil wir ja gerade in der Ernte sind, knapp über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei unserem Betrieb haben. Und ja, ich leite dieses Unternehmen, gebe auch die Richtung vor, in welche Art und Weise wir produzieren, in welche Richtung wir gehen. Und ja, die Erhaltung alter Sorten steht an zentraler Stelle. An zweiter Stelle steht die biologische Produktion und natürlich im Zuge dessen auch Herausforderungen, was Klimaveränderung und Klimawandel betrifft, auch, dass wir da unser Unternehmen in diese Richtung bringen. Wir haben schon seit 20 Jahren unser Unternehmen und wir haben schon vor 20 Jahren, wo keiner noch über Klimawandel und Klimaveränderung gesprochen hat, schon begonnen, unsere Sorten dem Klima entsprechend auch entgegenzugehen. Also das heißt nicht anpassen, sondern die Sorten selbst passen sich an. Das heißt, man muss sich vorstellen, wenn man so wie wir nur mit alten Sorten arbeiten, die alle erst einmal gentechnikfrei sind, aber auch wir arbeiten mit keinem Hybrid, sondern nur mit alten samenechten Sorten. So haben diese samenechten Sorten das Potenzial, Jahr für Jahr in der Natur und von der Natur zu lernen, aber auch vom Klima. Und eine Sorte, die Jahr für Jahr sich diesen Klimabedingungen aussetzt, gibt dann diese Erfahrungen in der Genetik den Kindern in den Samen weiter. Und so haben wir Pflanzen, die teilweise 8000 Jahre alt sind, also die diese Erfahrungen sehr, sehr lange schon gemacht haben und sehr, sehr gut mit diesen Klimaveränderungen umgehen können.
Kannst du vielleicht ein Beispiel nennen von diesen alten Sorten und wieso das quasi so besonders ist in dem konkreten Fall?
Ja, wir sind infiziert sozusagen von der Idee, dass Landwirtschaft einfach früher ganz anders funktioniert hat. Früher war es so, dass Landwirtschaft so funktioniert hat, dass die Landwirtin oder der Bauer oder die Bäuerin einfach aufs Feld hinausgegangen ist und sich von den schönsten Früchte genommen hat und dann den Samen genommen hat, ob das Getreide war, ob das Gemüse war oder ob das auch Obst war. Man hat sich immer von den Bäumen, Obstbäumen, die einfach die schönsten Früchte gebracht haben oder einfach gesündesten Pflanzen waren oder gesündesten Bäume waren, hat dann diese Pflanzen eben vermehrt, sei es dadurch, dass man sie eben angebaut hat oder veredelt hat. Und in den letzten Jahren, also das ist gar nicht so lange her, in den letzten etwa 50 Jahren hat sich diese Art von Landwirtschaft leider durch eine hochindustrialisierte Landwirtschaft nicht mehr durchsetzen können. Und viel Wissen ist verloren gegangen, viele Sorten sind verloren gegangen. Und man hat sich auf andere verlassen, die diese Situation völlig ausnützen. dahingehend, dass man eben Hybrid-Saatgut produziert, das nur einjährig angebaut werden kann, sich überhaupt nicht Klimaveränderungen oder dem Klimawandel anpassen kann, die am Anfang möglicherweise sehr ertragsreich sind, aber dann einfach die Genetik und auch nicht das Potenzial haben, weil es eben Inzuchtlinien sind, dass sie sich ein zweites Mal angebaut werden können. Das hat dazu geführt, dass heute der Saatgutmarkt von ein paar großen Firmen beherrscht wird und auch gewinnbringend betrieben wird. Unter anderem Syngenta, Monsanto, die großen Big Player, die jeder von uns kennt. Ja, 80% des Weltmarktes sind nach wie vor im saatguttechnisch in den Händen dieser großen Firmen. Und die Struktur und auch der Wandel der Struktur, was Landwirtschaft betrifft, hat sich in den letzten Jahren massiv geändert. Also wir sind von einer kleinstrukturierten Landwirtschaft hingekommen zu einer mittelstrukturierten Landwirtschaft, auch wenn wir keine Verhältnisse haben wie in Kanada oder in Amerika. Aber dennoch hat es einen riesengroßen Wandel gegeben, wenn ich nur bedenke, dass wir in Frankenkirchen, wo ich herkomme, eine Fläche gemeinsam, also die landwirtschaftliche Fläche in Frankenkirchen ist 3.500 Hektar groß. Die wurde noch vor 20 Jahren von etwa 150 Landwirtschaften bewirtschaftet. Und derzeit sind wir etwa nur mehr 10 und in Zukunft werden es 3, 4 sein. Also es hat da ein irrsinniger Wandel stattgefunden. Und ja, das sind Riesenherausforderungen und wir möchten eben in dieser Kleinstrukturiertheit arbeiten. Weltweit ist die Zahl so, dass die Betriebe etwa eine Größe von 2 Hektar haben. China zum Beispiel hat eine Größe, viele Betriebe von einem Mu, das sind 666 Quadratmeter. In China sind heute noch über 40% der Menschen der Landwirtschaft tätig. Und in Europa haben wir die Zahl auf etwa knapp 3% heruntergeschraubt. Und das war auch der Grund, wo wir dann versucht haben, auch in China auch aktiv und beratend tätig zu werden. Aufgrund von Corona ist das derzeit nicht möglich. Aber ich finde es wahnsinnig schade, wenn man, man braucht da gar nicht nach China gehen, weil also als Polen zur Europäischen Union gekommen ist, hatten die noch einen Anteil ähnlich wie China. Weit über 33%, also mehr als ein Drittel der Menschen waren in der Landwirtschaft tätig. Und heute, nach nicht einmal 15 Jahren, haben die Bedingungen und die Förderbedingungen und Voraussetzungen Polen dazu hingetrieben, auch, dass die einen Anteil in der Landwirtschaft von nur mehr 3% der Erwerbstätigen hat. Das heißt, auf der einen Seite werden die Flächen von ganz wenig Menschen bewirtschaftet, von wenig Bäuerinnen und Bäuern bewirtschaftet. Dort mit Sorten, die halt global sind, das heißt Sorten, die in einzelnen Ländern, die überhaupt nicht spezifisch regional und lokal geeignet sind, angebaut. Und weil die Flächen immer größer werden, werden halt die Maschinen auch immer größer. Das hat auch damit zu tun, dass wir ein wahnsinniges Artensterben haben, was wir jetzt auch merken im Bereich der Insekten und Vögeln, einen irrsinnigen Verlust, weil einfach die Bearbeitung schneller geworden ist und die Natur mit dieser Bearbeitung, aber auch der Mensch, der diese Bearbeitung durchführt, nicht mehr mit kann. Also es ist einfach ein Ritt in die Zeit geworden, der nicht zu beschreiben ist.
Das ist sehr spannend, weil man sieht, wie das alles zusammenhängt. Also von Strukturwandel hin zu Artenvielfalt, wie Sie jetzt gesagt haben. Es ist nicht ein Problem, das man irgendwie singulär sehen kann oder vereinzelt. Nikolai, willst du die nächste Frage stellen?
Gerne. Was ist nachhaltige Landwirtschaft?
Eine schwierige Frage. Also es ist eine, für mich hat es viele, viele Faktoren. Eine Landwirtschaft, die nachhaltig ist, hat einen Arbeitsplatz zu schaffen, wo Menschen von dem, was sie tun, auch gut leben können. Das heißt, das Produkt, das sie produzieren, muss wertig sein. Es muss geschätzt sein und geschätzt werden. Und die Menschen selbst, ja, die heute in der Landwirtschaft arbeiten, und das sind nicht nur die Betriebsführer, sondern wir haben doch auch, das ist einfach viel globaler zu sehen, auch wir brauchen dazu Menschen, die diese Arbeit am freien Feld und unter diesen schwierigsten Bedingungen machen. Da brauchen wir auch Menschen, die von dem, was sie tun, auch dementsprechend auch entlohnt werden. Für mich ist der größte Faktor der Nachhaltigkeit, ist nicht Bio, obwohl wir ein Biobetrieb sind und Bio extrem wichtig ist. Aber es ist für mich nicht Bio an erster Stelle, sondern an erster Stelle für mich ist einfach Saisonalität. Das heißt, wir brauchen einen saisonalen Markt und es gibt kaum ein Produkt, das saisonal mehr ist. Also man findet heute in den Märkten, aber auch in Top-Restaurants, Früchte, die weltweit von einem Punkt zum anderen geschifft werden. Und außer einem Produkt, dem Spargel, hat es kein landwirtschaftliches Produkt geschafft, saisonal zu sein. Wenn wir nicht saisonal sind, sind wir nicht nachhaltig. Und wenn wir nicht saisonal sind, dann hat auch der Anspruch von Bio ist völlig absurd. Und es braucht eine saisonale Landwirtschaft. Das ist für mich der wichtigste Punkt und der allerwichtigste Punkt. Neben dieser saisonalen Landwirtschaft braucht es Sorten, die sich ohne viel chemische Unterstützung in diesen Lokalen, wo sie angebaut werden, sprich in dieser Regionalität, einfach wohlfühlen. Das hat es immer schon gegeben, ich nehme jetzt Österreich her, dass es Regionen in Österreich gibt, wo einzelne Kulturpflanzen wahnsinnig gut wachsen und andere Kulturpflanzen sich sehr schlecht tun. Wenn ich jetzt hernehme das Waldviertel, das dafür bekannt ist, dass das Klima relativ kühl ist und die Früchte dort eben relativ spät reif werden, so hat das aber auch einen riesen Vorteil aufgrund dessen, dass die Früchte dort relativ spät reif werden, werden sie auch spät geerntet und weil sie spät geerntet werden, müssen sie auch nicht lange gelagert werden. Es bedarf da einfach eines Zusammensehens in Österreich, dass man sagt, okay, was bietet diese Region? Was hat diese Region besonders an klimatischen Bedingungen? Was hat diese Region an Bodenbedingungen, was hat diese Region an Niederschlägen, an Sonnenstunden und so weiter. Und dann müsste man zusätzlich noch auf diese Saisonalität gehen und Saisonalität auch für den Konsumenten hinwirken. Und das ist natürlich sehr schwierig in einer globalen Zeit, wo es das ganze Jahr im Geschäft Erdbeeren gibt, wo es das ganze Jahr hindurch Tomaten gibt. Und ja, wenn man weiß, wann in Österreich Tomaten oder Paradeiser, wie wieder zu sagen, in Wahrheit wirklich wachsen, dann sind das 2, 3, maximum 4 Erntemonate und dann ist Saisonalität vorbei. Aber Saisonalität bedeutet aber auch, dass es ein ganzes Jahr Früchte gibt und ganzjährig geerntet wird und wir eine viel größere Vielfalt hätten österreichweit, wenn wir wirklich die Saison spielen würden. Es gibt so tolle Wintergemüse, es gibt Frühlingsgemüse, es ist da wahnsinnig viel möglich noch. Der Konsument und die Konsumentin sind letztlich die entscheiden. Es ist nicht der Markt, der zwar vorausgibt und mit Werbung beeinflussen kann, aber letztendlich entscheidet nur ganz alleine die Konsumentin und der Konsument.
Für mich ist auch nachhaltige Landwirtschaft regionale, dass man zum Beispiel was einkauft, was hier in Deutschland oder in Österreich wächst.
Ist ein Anspruch, ich sehe das politisch sehr kritisch, das Thema Regionalität. Je mehr Rechtsregierungen wir in Europa und weltweit gefunden haben, umso stärker ist das Thema der Regionalität gespielt worden. Obwohl Regionalität grundsätzlich für sich gut ist, möchte ich ein Beispiel bringen, wie absurd Regionalität sein kann. Nehmen wir das Beispiel Deutschland. Deutschland ist ein Land, das sehr viele Kartoffeln produziert. Da gibt es keine Kartoffelproduktion im bayerischen Raum, wo es im Vergleich zu der Gegend im Norden, Hamburger Gegend, relativ früh zu einer Ernte kommt. Das heißt, im Süden wird in Deutschland früher geerntet wie im Norden. Und die Regionalität ist dann schon so absurd. An diesem Beispiel sieht man, dass man gesagt hat, okay, wir in Deutschland essen regional. Das heißt, die Bayern essen die Kartoffeln, die in Bayern wachsen und die Norddeutschen essen dann die Kartoffeln, die in Norddeutschland gewachsen sind. Und es hat dann dazu geführt, dass der Export, wenn man das so sagen darf, was ja kein Export ist, das heißt, aus Bayern in den Norden nicht mehr möglich war und umgekehrt auch nicht mehr möglich war. Weil eben die frühen Kartoffeln im Norden nicht mehr gebraucht wurden, hat man im Norden die Ernte dadurch verfrüht, dass man dort begonnen hat, die Felder mit Folien zuzudecken. damit die Früchte dann unter diesen Folien schneller reif werden, früher zum Ernten sind. Auf der anderen Seite hat man früher die Kartoffeln, die in Deutschland, im Süden reif geworden sind, am Anfang in den Norden gebracht und dann die späten Kartoffeln für den Verzehr von den Norden zu den Bayern gebracht. Dann haben die Bayern gesagt, wenn die im Norden unsere frühen Kartoffeln nicht mehr essen, dann essen wir die späten Kartoffeln auch nicht mehr, sondern wir essen nur mehr unsere frühen in Bayern. Die einen haben die Folien, haben dann Folien gespannt, damit sie früher zu einer Ernte kommen. Und die im Süden haben dann Kühlhäuser gebaut, damit diese Kartoffeln, die im Süden früh geerntet werden, länger halten, die man normalerweise eben noch in den Norden gebracht hätte. Das ist nicht aus der Welt gegriffen, sondern so funktioniert derzeit auch Regionalität. Und deshalb bin ich kein Freund von Regionalität, sondern Saisonalität. Regionalität bedeutet ja auch immer, dass es ein politisch willkürlicher Begriff ist. Wenn ich bedenke, dass wir im Burgenland die letzten Ausläufer der Alpen sehen, die irgendwo in Frankreich beginnen. Und wenn ich jetzt nur hernehmen würde, zu sagen, okay, meine Region sind die Alpen, dann wäre ein Produkt, das im Burgenland wächst, nahe der Alpen, ja auch regional, genauso wie das, was in Frankreich, in den Pyrenäen wächst, weil es ja auch den Alpen sehr nahe sind. Also das ist immer ein politisch wahnsinnig schwieriger Begriff. Und es hat man ja auch gesehen, dass dieser Begriff der Regionalität politisch auch dazu missbraucht wird, vor allem bei den Rechtspopulisten, die es ja zu Genüge in Europa gibt, dazu gebraucht wird. Wenn man schon beim Essen so viel Wert legt auf Regionalität, dann ist man nicht mehr offen für Menschen, die nicht aus unserer Region kommen. Also ich würde warnen, das Thema Regionalität in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist ein Thema, das Berechtigung hat, aber nicht diskutierwürdig ist. Oder ich halte nichts davon.
Also es gibt andere Prioritäten und da gibt es einfach Probleme auch in der Definition von dem, was dann regional ist.
Der Begriff wird einfach politisch auch ausgenutzt, ist auch nicht immer lebbar. Ja. Und wenn ich auch in Österreich bleibe, also es gibt zwei Regionen, die wunderbar Marillen produzieren. Ja. Das ist auf der einen Seite die bekannte Wachau. Noch größer in der Produktion ist die Marillenproduktion im Nordburgenland, in Kitzsee, nahe der slowakischen Grenze. Ja, die Wachau hat es geschafft, die Regionalität oder die Marke Wachauer Marille so stark zu positionieren. Kitzsee hat es nicht geschafft, zu positionieren, ja, und zu sagen, jetzt die Wachauer Marille sei um vieles besser wie die Kitzsee. Also das ist für mich alles extrem schwierig, alles, ich sage jetzt, gesteuert und hat in Wahrheit, bringt uns in der Sache überhaupt nicht weiter. Überhaupt nicht. Also wenn wir nicht zur Saisonalität kommen, zur wirklichen Saisonalität, die uns viele, viele Transportwege ersparen würde. Aber was noch entscheidend ist, wenn wir Saisonalität haben, und wir sehen dann ein Beispiel Spargel, da freut man sich, wenn es den ersten Spargel gibt, und genauso freut man sich, wenn man ihn nicht mehr sieht. Und wenn man da, und Österreich hat das, es gibt genug Früchte, und das Positive am Klimawandel ist ja, dass jetzt Kulturpflanzen bei uns Einzug halten, die es vor vielen Jahren noch gar nicht gegeben hat, die so bei uns gar nicht gewachsen sind. Klassisches Beispiel, die Feigen und Oliven, die plötzlich sich ganz wunderbar entwickeln. Also es gäbe und es gibt genug saisonale Früchte. Und eine Saison ist lang. Und wenn man wirklich saisonal ganz kurz nur Saison hat, dann ist wieder Platz für andere Früchte.
Ich finde Regionalität wichtig, weil manchmal kommt Tomaten und Gurken aus Spanien und Italien, da ist durch den Transport, da gehen die Vitamine verloren und wegen zu viel CO2-Ausstoß. Das ist das Problem.
Ja, jetzt sind wir genau in dieser Diskussion, Nikolai, die du jetzt ansprichst, wo dann die anderen sagen, ist es sinnvoller, die Tomaten in Österreich zu heizen, Flächen zu versiegeln, oder ist es ökologischer, die Tomaten aus Spanien herzubringen? In Wahrheit ist es genau die Antwort, die ich gesagt habe vorher. Wenn wir nur Tomaten essen würden, die saisonal unter natürlichen Bedingungen wachsen, dann hätten wir diese Diskussion der weiten Transportwege nicht, des CO2-Ausstoßes nicht. Wir hätten, und das ist immer auch für den Konsumenten total spannend, wir würden nur Früchte haben, wenn sie Saison haben, also im Geschmack am besten wären. Weil sie Saison haben, sind sie auch günstig zu produzieren. Ich nehme jetzt die Tomatenproduktion her. Die Tomatenproduktion ist immer, wenn Sie halt eine ganze Jahresproduktion haben, eine Mischproduktion. Das heißt, im Winter irrsinnig, je teurer das Gemüse produziert werden muss, umso besser ist das Geschäft. Und daran erkennt man, wie absurd das ist. Das heißt, in der Saison, wenn die Frucht natürlich wächst, ohne zusätzliche Heizung, ist es total billig. Und im Winter, wo sie auch genauso die gleichen Umsatzzahlen haben im Sommer, wird sie ganz teuer produziert, ganz teuer verkauft und hat die gleichen Umsatzzahlen. Und das ist unglaublich. Ja, das macht mich nur wütend.
Gibt es da genug Wissen bei den Konsumenten und Konsumentinnen, also was gerade in Saison ist und solche Dinge?
Das will man ja gar nicht. Also man will den Konsumentinnen und Konsumenten ja gar nicht mehr sagen, was saisonal ist. Wir sehen es ja auch bei unseren Konsumentinnen und Konsumenten, von denen wir ja wissen, wir arbeiten ja im Hochpreissegment und in einem Top-Produktionsbetrieb, wo wir auch wirklich europaweit auch für unsere Qualität bekannt sind. Aber auch da finden wir Konsumentinnen und Konsumenten, die bei uns im Februar Tomaten suchen, wo sie doch wissen, dass bei uns die Ernte jetzt in diesen Tagen beginnt. Der Konsument von heute weiß nicht mehr, wann, was, wo und wie saisonal ist.
Nikolai, du arbeitest ja auch in einer Gärtnerei in Hamburg. Willst du ein bisschen erzählen, was ihr da so anbaut und wie das bei euch ist?
Ich arbeite seit 2008 in einer Gärtnerei, Gärtnerhof am Stüffel e.V. Das ist ein Betrieb für Menschen mit Einschränkungen. Wir bauen nach biologisch-dynamischen Richtlinien an. Die Abkürzung lautet Demeter. Biologisch-dynamisch bedeutet, der Hof wird als geschlossener Kreislauf gesehen. Der Boden, Pflanzen, Tier und Mensch wirken zusammen.
Und was wird das so angebaut zum Beispiel?
Wir bauen im Gewächshaus Tomaten, Gurken. Auf dem Feld haben wir Salate, Kartoffeln. Im Winter haben wir auf dem Feld Rosenkohl, Rotkohl, Porree. Und wir haben auch Pferde und Rinder beim Hof.
Ein geschlossener Kreislauf sozusagen.
Ja, genau. Was ist deine Meinung zur nachhaltigen Landwirtschaft? Wird das gut umgesetzt?
Da gibt es eine ganze kurze Antwort. Es wird überhaupt kaum umgesetzt. Und natürlich Betriebe so wie dein Betrieb, Nikolai, wo du wohnst, also das ist für mich immer sehr vorbildhaft. Und Demeter ist für mich die Königsklasse, was Biolandwirtschaft betrifft, weil es wirklich den geschlossenen Kreislauf hat. Ja, wir sind auch in einer Flutwelle von Etiketten, von Siegeln, von Logos und ja, und die Konsumentinnen und Konsumenten von heute wissen gar nicht mehr, wenn sie was kaufen, was wirklich nachhaltig ist. Zu dem Thema sage ich ja gar nichts mehr, weil mir das ja nur mehr, wie man heute mit Tieren umgeht, ist ja für mich unglaublich. Also, dass man heute deiner Seite Tierwohl ablegt, dass Tiere überhaupt keinen Wert mehr haben und gleichzeitig aber die gewisse Tiere wie Hunde und Katzen unter dem Tierleid anderer Kolleginnen und Kollegen von Hühnern, Schweinen, Rindern, Lämmern und so weiter profitieren. Also das ist für mich untragbar. Und auch moralisch unglaublich. Und gleichzeitig dann der Landwirtschaft den schwarzen Peter zuzuspielen, wo man dann sagt, ja, dass Produktion von Fleisch, was ja in Wahrheit stimmt und was in Wahrheit ist, für diese massive CO2-Belastung, die aus der Landwirtschaft kommt, verantwortlich ist, dann zuspielt und auf der anderen Seite massiv fördert eine Billigproduktionsfleischindustrie. Das ist, ja, es ist alles miteinander wahnsinnig verwoben. Und wenn man derzeit diskutiert, Fördermittel, die für die nächste Förderperiode von der Europäischen Union ausbezahlt werden, Und wenn man sieht, wie viele Milliarden das sind und in welche Richtung das geht und wir wieder nichts lernen und ja, mir fehlen einfach die Worte und mir macht es einfach auch wirklich frustriert und nachdenklich. Ja, und der Politik fällt nichts anderes ein, als Landwirtschaft ja schlecht zu machen und in den Tod zu treiben. Also wirklich massiv in den Tod zu treiben und nimmt aber auch alles in Kauf, was da geschieht an Fördermöglichkeiten und Förderstrategien und zugespielt wird in einen großen Lobbyismus. Und dann diskutieren wir, ob es vielleicht einzelne Blühstreifen in einzelne Monokulturen braucht und damit wir das dann als nachhaltig, zukunftsweisend, ökologisch betrachten. Es ist eine Schande für all die Landwirtschaft, Politik in Europa verantworten. Eine Schande, sie sollen sich alle genieren.
Was glaubst du, wieso wird es einem so schwierig gemacht, wenn man was anders machen will oder in dem Fall ökologisch oder nachhaltig produzieren will?
Weil das einfach vom System her nicht gefragt ist. Also wir sind ja keine, die dem System dienen. Wir dienen nicht. Also wir lassen keinen bei unserem Saatgut verdienen, wir lassen keinen bei einem künstlichen Dünger verdienen. Wir sind autonom, also wir schauen, dass wir alles, was wir im Betrieb haben, eben selbst produzieren. Also an uns verdient keiner. Und das mögen die nicht, die an anderen gut verdienen.
Merkst du, was sich verändert hat in den letzten Jahren, also im Hinblick auf den Klimawandel?
Wir stecken mitten in einer Klimaveränderung, in einer massiven Klimaveränderung. Wenn ich nur hernehme die letzte Woche, wo die ersten Tornados Tschechien heimgesucht haben und wirklich gewütet haben. In der letzten Woche auch große Fläche in Österreich, in Niederösterreich, rund um Arnstein massiv betroffen war. Man muss sich vorstellen, dass das letzte Gewitter, das heißt von einer Hitzeperiode, wo es früher normal einen Regen halt gegeben hat, dazu geführt hat, dass bei einem Gewitter in Oberösterreich und Niederösterreich eine größere Fläche, die Anbaufläche Burgenlands ist, völlig zerstört hat, dann weiß man, was Klimaveränderung bedeuten wird. Klimaveränderung bedeutet aber nicht nur, dass es der Landwirtschaft schlechter geht, die ihre Produktionsflächen draußen hat. Klimawandel ist auch eine Veränderung, eine massive Veränderung mittlerweile auch für jene, die nicht nur in der Landwirtschaft produzieren, sondern die einfach draußen wohnen. Ja, dass es dann Häuser niederreißt, Spielplätze wegreißt. Also es wird globaler und es betrifft nicht nur mehr die Landwirtschaft. Es betrifft jeden, der irgendwie ein etwas unterm Himmel hat. Ja.
Welche Auswirkungen haben die Dürre oder Hagel, wie er vor kurzem war, für dich persönlich?
Ja, wir sind von der Türe her im Gemüsebau nicht ganz so massiv betroffen, weil wir unsere Kulturen, Pflanzen schon seit 20 Jahren auf diese Klimaveränderungen hingeführt haben. Das heißt, vor 20 Jahren haben wir begonnen, unsere Tomaten nicht mehr im Freien zu gießen, wo noch das überhaupt kein Thema war. Ich habe damals schon die Studien gelesen und auch gewusst, dass es dahingehend eine Veränderung geben wird, dass das Wasser eben nicht mehr in dieser Art und Weise zur Verfügung stehen wird den Pflanzen, wie es vor 20 Jahren gewesen ist. Und da haben wir begonnen, eben unsere Tomaten, die wir im Freiland anbauen, nicht zu gießen, dass ich auch deinem Betrieb empfehlen kann, Nikolai. Dadurch bleiben auf der einen Seite bleibt die Pflanze gesund. Sie entwickelt eine Wurzeltiefe von über 2 Metern, eine Wurzellänge von 800 Metern. Die Früchte schmecken großartig, weil sie dann auch mit ihren Wurzeln in ein Terrain hineinkommen, wo sie auch viele Mineralien finden, die dann in einem tollen Aroma enden. Ja, Hagel ist immer ein Thema, aber wir sind zum Glück in einer Gegend, wo es relativ wenig hagelt. Aber es ist eine Gegend in Österreich, Nikolai, also die ist im Süden Österreichs zu Hause, nämlich in der Steiermark, die eigentlich wirklich die grüne Steiermark, also dort ist eines unserer größten Obst- Produzenten, dort leben die größten Obstproduzenten, also der steirische Apfel ist ja in Österreich sehr bekannt und die haben die letzten 10 Jahre kaum hagelverschont geblieben. Also und ich war auch gestern bei einer Veranstaltung in Niederösterreich, da hat mir der Winzer erzählt, dass er die letzten drei Jahre durchgehend zwischen 60-90% seiner Anbauflächen durch Hagel verloren hat. Ja.
Was macht das mit dir persönlich, wenn du da in deinem unmittelbaren Umfeld so eine Betroffenheit hast auch?
Ja, es macht auf der einen Seite Angst, auf der anderen Seite merkt man, dass es auch die dafür politisch verantwortlich sind, überhaupt noch nicht berührt, überhaupt nicht. Ja. Es dürfte so sein, dass uns im Grunde genommen eigentlich das Klima egal ist und wir noch immer diesen Irrglauben in uns tragen, dass es ja uns nicht betreffen wird, sondern höchstens unsere Kinder. Und jetzt merken wir, dass es nicht nur unseren Kindern und vor allem unsere Enkelkinder massiv treffen wird, sondern dass wir auch mitten in diesem Geschehen sind. Aber ich würde sagen, es ist ein wenig zu spät und ich weiß auch nicht, wie man da herauskommt. Also mit der Art und Weise, wie wir derzeit auch Politik machen, Umweltpolitik und auch Landwirtschaftspolitik, ja, werden wir noch massiveren Katastrophen entgegensteuern. Wenn uns die Umwelt schon wurscht ist, dann sollten wir das wenigstens von der ökologischen Seite sehen, also ökonomischen Seite sehen. Das werden wir uns nicht leisten können. Das werden wir uns einfach nicht leisten können. Und dieses Geld, das wir dann brauchen werden, um uns, ich kann nicht mehr sagen, die Schäden wieder gut zu machen, sondern uns ein wenig zu schützen, steht nicht in dem Verhältnis, was wir damit Gutes tun hätten können, um andere politische Dinge, die brennend sind, ob das jetzt der Frauenschutz ist, ob das Kinderschutz ist und so weiter, das hätte man alles, auch Thema Arbeitslosigkeit und so weiter, das hätte man alles an anderer Seite wertvoller verwenden können.
Was denkst du, was müsste sich denn jetzt politisch grob ändern, damit wir vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung einschlagen können?
Also unsere Generation zeigt es, dass wir es nicht ändern wollen. Uns ist alles gut genug. Uns sind unsere Kinder wurscht und sind unsere Enkelkinder weit weg von dem, was uns in Verantwortung bringt. Also das ist uns völlig egal, wie es euch und unseren Enkelkindern in Zukunft gehen wird. Viele von uns wollen noch irgendwie die Kurve kratzen. Und weil wir so denken, werden wir das Problem nicht lösen. Also der Jugend von heute muss ich leider die Mitteilung machen, rechnet es nicht mit uns, wir fühlen uns für euch nicht verantwortlich, nehmt das Ruder selbst in die Hand und seid mutig, geht hinaus und kämpft für eure Rechte, dass letztlich eben Umweltrechte und Überlebensrechte sind.
Immerhin das geschieht, also die Leute, die auf die Straße gehen und kämpfen dafür, einer anderen Generation. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Also vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Und die realistische Einschätzung, sage ich mal. Aber es ist ein sehr wichtiger Appell auf jeden Fall.
Ich hätte gerne mehr Hoffnung machen wollen, aber ich sehe sie nicht.
So geht es leider viel im Moment. Aber gut. Immerhin, wenn es Pflanzen gibt, die damit umgehen können, ist das auch ein Beitrag. Also die Anpassung ist ja auch ein wichtiger Teil des Puzzles.
Das Tröstliche, dass ich merke, dass Pflanzen sich mit klimatischen Veränderungen leichter tun als Menschen.